Ja, man muss immer wissen, gell, welchen Knopf zu betätigen. Schön, bei euch zu sein. Momentchen, wir sind hier zu weit. Schön, bei euch zu sein, weil ich habe am Dienstag schon mal intensiv an euch gedacht. Da fuhr ich an euch vorbei. Ich war bis Dienstag 6 Tage in der Oberlausitz und in Thüringen und fuhr dann nach Hause. Und am Dienstag, übermorgen, fahre ich wieder an euch vorbei. Da geht es nämlich ins Erzgebirge. Genau. Und dann ist das mal schön, einen Sonntag zu haben, wo man von zu Hause nur 50 Minuten fährt. Ich habe mir übrigens schon einen neuen Adapter gekauft, weil ich weiß, der Adapter hier hat einen Wackler. Wenn er jetzt nicht will, dann nehmen wir mal den anderen. Jetzt probieren wir es. Genau. Wie lange haben wir noch Geduld? Das ist die Frage, gell? Okay. Ich hole den anderen, sonst wird das nervig. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld. Ja, genau. Hab's genossen, da nur 50 Minuten zu fahren heute Morgen und auch mal einen Sonntag, wo man dann ja mit Christen zu Hause was ausmachen kann. Also nicht Heimatgemeinde, aber eine halbe Stunde entfernt wurden meine Frau und ich gebeten, zu einem Ehepaar zu kommen. Also das steht dann heute Nachmittag an. Aber jetzt zur Predigt heute hier bei euch. Ich muss mit einem Einstieg beginnen, der mir äußerst schwerfällt, weil das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Als Evangelist verkündigt man die gute Nachricht, ja, und wie es der Name schon sagt, gute Nachricht. Und ja, deswegen euch jetzt was zu sagen, was nicht so gut ist, das fällt gar nicht leicht. Oder ich könnte auch sagen, es ist die Realität. Nämlich, dass es schon immer und aktuell Betrug gibt. Ja? Die Welt ist voller Betrug, was wird nicht alles betrogen und unter anderem eben mit Geld, mit Falschgeld. Und unsere Geldscheine haben ja auch Sicherheitsmerkmale, ja? Links diese weiße Fläche, wenn man es gegen das Licht hält, dann erkennst du eine Zahl oder ein Symbol, es gibt einen Sicherheitsfaden im Schein. Und sicherlich gibt es noch jede Menge anderer Sicherheitsmerkmale, wo es gut ist, dass unser einer die gar nicht kennt. Ja? Sonst wäre es einfach, Geld nachzumachen. Und wenn Leute eine Ausbildung machen im Bankgewerbe, das Erste, was sie lernen, ist, das richtige Geld zu kennen. Weil wenn sie das Richtige kennen, können sie das Falsche unterscheiden. So geht es also um das Unterscheiden, was ist echtes Geld und was ist Falschgeld. Und genau darum geht es in einem Abschnitt im 1. Johannesbrief, nicht ums Geld, aber ums Unterscheiden. Nämlich, es geht um die Unterscheidung zwischen den Geistern, zwischen den Propheten, welche sind die echten, welche sind die richtigen und welche sind die falschen. Wir nehmen noch den letzten Vers aus Kapitel 3 mit in 1. Johannesbrief und dann die ersten Verse aus Kapitel 4. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, ich habe die Überschrift, das Thema gewählt, sei mit dem Guten und Richtigen vertraut. Der letzte Vers, Kapitel 3, der fasst nochmal herrlich zusammen, um was es geht im Text davor und bildet den Übergang jetzt dann zum neuen Anliegen, ja, zum neuen Thema. Es wird nochmal so herrlich hier gesagt, wer mit Gott lebt, wer Gottes Willen tut, der bleibt in Gott, aber Gott bleibt auch in ihm. Also wo die Beziehung durch Jesus zu Gott lebendig ist, aktiv ist, ja, da ist eine ganz innige Verbindung mit Gott vorhanden. Es wird an einer Parallelstelle auch nochmal gut unterstrichen, um was es geht im Evangelium, Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also genau in so einem Leben, wo wirklich eine aufrichtige Nachfolge mit Jesus vorhanden ist, in so einem Leben ist Gott drin und zwar mittendrin. Und da ist mir immer wieder eine Hilfe, ja, vom Weinbau. Ich war am Freitag am Kaiserstuhl, mein Vater hat seinen 84. Geburtstag gehabt. Und das ist ja eine Winzergegend, ja, mein Onkel macht selber Wein. Und also seit Kind kenne ich mich mit Reben aus und das ist so ein schönes Bild. Der Weinstock ist in der Erde drin, fest verwurzelt. Und die Rebe ist eingepfropft im Weinstock. Was tut letztlich eine Traube, dass sie Traube wird? Was tut eine Rebe, dass an ihr Traube wächst? Nichts. Entscheidend ist die Verbundenheit mit dem Weinstock. Vom Weinstock kommt die Nahrung, da kommt ja die Frucht. Und genau darum geht's. So eng sind wir mit Gott verbunden. Ich bin ja noch vom letzten Jahrtausend und deswegen erinnere ich mich noch an Zeiten, da musstest du am Freitag dran denken, dass du genügend Bargeld hast, das dir bis Montag reicht. Da war nichts mit Karte bezahlen und Ähnlichem. Und du kannst auch heute noch an Bankschalter gehen, auch wenn das sehr nachgelassen hat, um Geld abzuheben. Und wenn wir das tun, dann im Bild gesprochen strecken wir die Hand entgegen. Dann sagt die bankangestellte Person auch nicht, ich bezahle das Geld ihrer Hand aus. Ja, sondern es wird doch mir ausbezahlt, der ich der Eigentümer bin. Ja, und die Hand, der Arm ist angewachsen, mit mir fest verwurzelt. Wir sagen auch nicht 10-mal am Tag, lieber Arm, bitte fall mir ja nicht ab. Ja? Und das ist so schön, diese enge Verbundenheit, Gott in uns und wir in Gott. Okay, wir gehen nun weiter dem Text nach. Und zunächst schauen wir uns mal die Frage an, welches Gottesbild haben wir? Das Kennzeichen, dass wir zu ihm gehören, ist der Heilige Geist, so das Ende von Vers 24. Also, dass Gott in mir bleibt, ja, muss ich nicht machen. Ich muss deswegen als Christ nicht unter einem unnötigen Druck leben, sondern der Geist Gottes ist der Beweis dafür. So gibt der Geist Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 16. Und dass wir das ein bisschen besser verstehen, ein kleiner Exkurs in den Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Ja, es geht mir um den Aspekt, dass der Geist Gottes die Garantie für unsere Erlösung ist. Und hier wird dieser Geist Gottes als Unterpfand, als Siegel, als Garantie für unsere Erlösung geschildert. Und bei uns im ersten Johannesbrief geht es jetzt nicht in erster Linie um die Erlösung, sondern darum, dass Gott in uns bleibt. Deswegen will ich kurz darauf eingehen, es geht um diesen Vergleichspunkt des Siegels. Denn der Geist Gottes ist so entscheidend, wenn es darum geht, dass wir Propheten und Geister prüfen sollen. Ja, und zum Unterscheiden muss ich eben Gottes Geist kennen. Ich muss nicht alles Falsche kennen. Und das ist etwas, was ich persönlich zumindest die letzten Jahre in christlichen Kreisen, und da ist Gemeinderichtung völlig egal, in christlichen Kreisen immer mehr beobachte, man kennt immer weniger das Richtige bzw. den Richtigen. Man lebt immer weniger mit der Bibel. Es ist immer wieder erschütternd, wenn seelsorgerliche Gespräche mit Christen sind und dann fragst du, ja, wie sieht denn dein Verhältnis zur Bibel aus? Wie wenig gelesen wird Bibel? Und auch dieses in der Bibel leben. Und man ernährt sich oft mehr von dem, was andere sagen oder schreiben. Newsletter, Zeitschriften werden reingezogen und entscheidend ist doch der Name des Autors. Der und der hat es geschrieben. Dieses Unterpfand, dieser Siegel, er hatte ja verschiedene Funktionen. Und zum einen hat es eben dazu gedient, den Besitz zu markieren. Ja, der Empfang des Geistes Gottes ist wirklich das Zeichen für Christen. Wir gehören Gott, wir sind Gottes Eigentum. Kinder in einem gewissen Alter, sie sind ganz stolz, wenn sie sagen können, das ist mein Papa. Dann kommt irgendwann die Phase, da ist der Papa oberpeinlich. Ja, das ist dann, wenn die Kinder kapieren, das Beste, was der Papa kann, ist versagen. Er macht eh alles falsch, er hat keine Ahnung. Und dann dreht sich's wieder. Und Kinder fragen auf einmal nach deinem Rat. Ja, das ist ganz normal, dieser Werdegang. Ich habe das alles durch. Meine Eltern sind auch aus dem schwierigen Alter wieder rausgekommen. Und wir dürfen berechtigt stolz sein, dankbar sein. Wir sind Gottes Eigentum, du bist mein Papa. Dann dient dieses Siegel zum Schutz und zur Sicherheit. Ja, so ein Siegel hat verhindert, dass der Brief oder die Warensendung aufgebrochen wird, verfälscht oder gestohlen wurde. Und es dient dazu, die Echtheit zu garantieren. Ja, eben dieser Vers. Ja, die Gegenwart des Geistes ist dieses Echtheitssiegel eines Gläubigen. Also es ist nicht nur ein Bekenntnis, eine religiöse Aktivität oder unsere Werke, das, was wir tun, sondern es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, das unser Leben mit Christus als echt erweist. Also die Veränderung zum Beispiel. Veränderung von Menschen, wenn sie umkehren zu Jesus, dass sie zum Beispiel bei zweideutigen Witzen nicht mehr mitlachen. Das ist doch ein Beweis für den Geist Gottes. Er lebt in diesem Menschen und verändert ihn. Und dann ist eben der Heilige Geist unsere Garantie für die Erlösung. Dieses Wort Unterpfand im griechischen Arabon, ein Begriff aus der damaligen Geschäfts- und Bankensprache. Es war diese Anzahlung, die man für ein Produkt oder für eine Dienstleistung angezahlt hat und es war die Garantie und der Beweis, der Rest folgt noch, es wird noch vollständig bezahlt. Und so ist der Heilige Geist die Garantie für unsere vollständige Erlösung in der Ewigkeit. Wir sind heute schon in Besitz unserer Erlösung. Ja, nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen, aber die Ewigkeit, das ewige Leben im Himmel mit Gott, das steht eben noch aus. Aber die Besitzurkunde ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Und jetzt sind wir also in Vers 1, Kapitel 4 und da heißt es, wir sollen die Geister prüfen, ob sie echt sind oder nicht. Und es geht jetzt hier allerdings nicht um ein effektives Prüfen der Geister. Also anders gesagt, wir bekommen nirgends in der Schrift den Auftrag, dass wir Dämonen befragen sollen, sondern es geht um denjenigen, in dem der Geist wirkt. Also es geht um den Menschen. Anders gesagt, ein Geist braucht immer ein Medium, durch das er wirken kann. Ein Geist kann nicht einfach so wirken, er braucht immer ein Medium. Deswegen, wenn es um das Prüfen der Geister geht, dann geht es darum, dass wir den Menschen prüfen. Es kann als Christen eine Gefahr bestehen, weil auch als Christen sind wir noch Menschen, dass wir zu naiv sind. Ja, wir glauben einfach alles, ohne es großartig zu prüfen. Das ist für mich unter anderem ein Grund, weshalb Sekten so einen Riesenerfolg haben. Oder warum eher labile Menschen Opfer werden von Alpha-Tieren. Genau aus diesem Grund. Wie können wir das? Wie können wir prüfen? Ich wiederhole mich so gerne. Weil wir den Heiligen Geist haben oder besser gesagt, mit ihm sind wir dazu in der Lage. Und in Vers 1 gibt Johannes Nachdruck, dass es wirklich nötig ist, dieses Prüfen, denn es sind so viele falsche Propheten in aller Welt unterwegs. Weil hier so die falschen Propheten angesprochen sind, gehen wir dem mal nach. Was ist denn ein falscher Prophet? Das ist jemand, der vorgibt, Gottes Wort den Menschen vorzulegen. Er redet im Namen Gottes. Mit anderen Worten sagt er, ich bin das Mundstück Gottes. Ich gebe direkt was von Gott weiter. Also in mir leuchten die ersten Alarmlämpchen, wenn so zu mir einer kommt und sagt, du, im Namen Gottes sage ich dir. Ach, was wurde nicht schon alles im Namen Gottes gemacht? Und dann stellt sich aber seine Botschaft als verlogen heraus oder sogar von Gott wegführend. Ich möchte ein Erlebnis erzählen, das war ziemlich krass. Das erlebe ich auch nicht so oft, aber ich habe es einmal erlebt. Ich war mit dem Buscafé Mobiler Treffpunkt in einer Stadt Deutschlands und 200 Meter entfernt war die Stadtkirche. Und dann kam mitten am Tag ein Mann, sehr frontal auf uns zu, und zielgerichtet sprach er mich an, gehörst du zu diesem Bus? Dann sage ich, ja, buchstäblich, ich bin allerdings der Einzige hier. Die anderen sind Christen aus der Stadt, die arbeiten ehrenamtlich mit, aber ich bin angestellt bei der Organisation, wo der Bus hingehört. Ja, dann bin ich bei dir richtig. Darf ich mich vorstellen, ich bin ein Prophet. Gott hat durch mich schon Menschen, zum Beispiel Krankheiten vorausgesagt, unheilbare Krankheiten mit Datum und sie trafen exakt so ein. Und jetzt war ich gerade in dieser Stadtkirche, hatte meine Meditation und Gott sagte mir in einer Vision, geh zu diesem Bus, du wirst einem Mitarbeiter des Busses begegnen und ich werde eine Vision für ihn haben. So, deswegen bin ich hier. Ja, jetzt muss ich den ja erstmal ernst nehmen, ich kenne ihn ja nicht. Haben uns hingesetzt, er hat was zu trinken bekommen und ich habe im Stillen gebetet. Herr, zeig du, ob es ein echter Prophet ist oder nicht. Wir haben 2 Stunden gut gesprochen, ohne Witz, gutes Gespräch, auch halt über alles Mögliche. Und dann schaut er auf die Uhr und sagt, boah, jetzt sind schon 2 Stunden vergangen, ich habe immer noch keine Vision für dich bekommen. Sagte ich, ja, dann hat Gott geantwortet. Ich habe Gott darum gebeten, dass er zeigt, ob du ein Prophet Gottes bist oder nicht. Und er war schneller weg, wie das er laufen konnte. Ja. Also, damit wir uns jetzt aber auch richtig verstehen, und das ist mir wichtig, es kann es nach wie vor geben, dass Gott seinen Leuten etwas eingibt, etwas zeigt, was jemand betrifft. Aber wenn Gott das tut, geschieht es ohne, dass ich so scharf darauf aus bin und das jetzt unbedingt erleben möchte. Auch das durfte ich mal erleben in einem seelsorgerlichen Gespräch, ja, wo ein Mann große Nöte hatte und ich hatte den Eindruck, mit dem Eigentlichen rückt er nicht raus. Es war aber nur ein Eindruck. Und ich habe innerlich gebetet, Herr, schenk du eine Atmosphäre der Offenheit. Und dann habe ich mal ganz vorsichtig gefragt, könnte es sein, dass in ihrem Leben dies und jenes vorgefallen ist? Und dann zuckt er zusammen, wer aus meiner Gemeinde hat dich informiert? Dann sagte ich, niemand, Gott hat das gerade gezeigt. Also das kann es nach wie vor geben. Falscher Prophet, nehmt es mir nicht übel, das anzusprechen, aber dazu gehören auch Voraussagen für die Zukunft. Prophetie hat auch mit Zukunft zu tun. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich tue sexuelle Sünden überhaupt nicht verharmlosen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir haben so ein Sündenwertigkeitsregister. Es gibt Sünden, die sind ganz schlimm und Sünden, die sind weniger schlimm. Aber Sünde ist Sünde vor Gott. Und wie gehen wir mit der Sünde von falscher Prophetie um? Vor gut 30 Jahren war ich Teenager, da wurde zum Beispiel gepredigt, ja, wahrscheinlich ist der Papst der Antichrist. Das war der Pole, der ist inzwischen gestorben, wurde nie Antichrist. Was wurde über Saddam Hussein gesagt? Gestorben. Was wurde über Donald Trump gesagt? Ist nicht mehr Präsident. Dann kamen die ersten Satellitenschüsseln raus. Satan, oh Satan, jetzt ist alles teuflisch. Inzwischen haben fast alle Christen so ein Ding auf dem Dach. Ja, oder dann kamen die Strichcodes raus, 3x2 Striche sind länger, 3x2 gibt 6, das Ganze 3x, inzwischen auf jedem christlichen Buch und christlicher CD drauf. Bitte versteht mich nicht falsch, ich verurteile ja nicht, wenn mal was Falsches gesagt wurde. Ich habe auch schon Dinge von vorne losgelassen, die würde ich so nicht mehr sagen. Aber wenn es um falsche Prophetie geht, Dinge, die nicht so eingetroffen sind, wie gehen wir mit dieser Sünde um? Und die Bibel schweigt nicht über das Vorgehen mit falschen Propheten. Wird das irgendwo auch mal bereinigt? Und jetzt ruft uns Gott durch Johannes zu, bleibe du wachsam, höre du auf Gott und pass auf, dass du nicht verführt wirst. Prüfen. Ich kann deshalb so tiefenentspannt leben, ja, weil ich den Geist Gottes habe. Und er zeigt mir dann schon, wenn etwas nicht stimmt. Also Gott wirkt, ohne dass ich gleich alles kritisch hinterfrage. Gott zeigt es auf. Aber er gibt uns auch eine Hilfe. Er gibt uns Werkzeug, wie wir prüfen sollen. Und das ist ein Test. Der Test nämlich zu prüfen, wer ist echt. Diesen Test haben wir in den Versen 2 und 3. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, also dass Gott in Jesus Mensch wurde, wer ihn bekennt, der ist von Gott. Ist Jesus ein Vorbild? Ist er ein Kämpfer für soziale und politische Gerechtigkeit? Ist er der, der nur an der Seite der Armen und Unterdrückten steht? Jesus ist der Christus Gottes, der Sohn des Vaters, der Mensch wurde, der auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Und das ist das zentrale Zeugnis des Heiligen Geistes, das sich durch die ganze Schrift, durch die Evangelien hindurchzieht. Und wer etwas anderes sagt oder lehrt, der ist ein falscher Prophet. Also mit anderen Worten, an Jesus Christus macht es sich fest, wer echt ist und wer nicht. Und es ist wirklich interessant, du kannst die Irrlehren, die Sekten und Sonderlehren, du kannst sie mal alle, wenn du willst, durchforschen. Sie haben ohne Ausnahme alle einen falschen Ansatzpunkt in der Christologie über die Lehre von Jesus Christus. Oft sieht es so aus, Jesus Christus und Joseph Smith bei den Mormonen. Jesus Christus und der Wachturm. Jesus Christus und seine Apostel, die er heute noch auf der Erde hat. Also Jesus allein reicht nicht aus. Und jetzt fragt Johannes, um zu prüfen, was geschieht unter der Botschaft, die verkündigt wird. Was bewirkt sie? Und das zeigt ihre Echtheit. Und wenn sie von Gott ist, dem biblischen Schöpfer Gott, wenn sie von ihm ist, von Jesus Christus gewirkt, dann führt das dazu, dass der Mensch Gott erkennt. Und Gott zu erkennen führt wiederum dazu, ihn anzuerkennen. Also nicht als Sohn Gottes, als Mensch gewordener Gottessohn abzulehnen. Jetzt dürfen wir nichts Falsches draus ziehen hier. Jetzt gibt es ja evangelistische Veranstaltungen, wo aus menschlicher Sicht, was wir menschlich wissen, Menschen unerrettet wieder rausgehen. Also wir wissen nicht von einer Bekehrung. Oh, dann ist das ein falscher Prophet gewesen, der gepredigt hat, der Evangelist, gell? Was geschieht unter der Botschaft? Nein, das hängt dann wieder mit der Freiwilligkeit zusammen. Das Leben mit Gott ist eine Beziehung und wie jede gute, gesunde Beziehung ist sie freiwillig. Aber zur Ehre Gottes, wie Gott nach wie vor wirkt durch die Verkündigung des Evangeliums. Wo Gottes Wort klar verkündigt wird. Und bitte halten wir uns nicht an Rahmenprogrammen auf, bitte nicht. Aber wo Gottes Wort klar verkündigt wird, da geschieht etwas. Da ist Gott am Wirken. Geschieht natürlich selten von heute auf morgen. Jeder Mensch, ja, wenn du mal über deine eigene Errettung nachdenkst, das hat vermutlich auch eine gewisse Vorlaufzeit gehabt. Aber ich darf zum Beispiel von Menschen wissen, die ihr Leben verändern ließen. Denke an diese Frau, die in der Zeltevangelisation zum Glauben kam. Dann hat sich eine gläubige Frau mit ihr wöchentlich zum Bibellesen getroffen. Und nach 6 Wochen sagt die Neubekehrte, oh du, ich glaube, ich sollte mal was ändern. Sonntag ist mein Haushaltstag. Am Sonntag mache ich die ganze Wäsche, da mache ich den Hausputz. Ohne dass die gläubige Frau ihr das sagte, ohne dass die Gemeinde ihr was übergestülpt hätte. Ja, da ist eben Gott am Wirken. Bei so einer Verkündigung geschieht etwas. Vor 2 Jahren war ich in einem kleinen Ort mit dem Zelt. Und immer wenn ich zum Zelt fahre, wenn der erste Abend ist, ich reise meistens nachmittags an, ich fahre als erstes zum Zelt, bevor ich in mein Quartier fahre, sage meinem Kollegen Zeltdiakon erstmal Hallo. Dann begrüßt er mich, sagt er, Karl Ernst, wir werden hier ganz liebevoll empfangen. Das war Ironie. Es gab in dieser politischen Gemeinde eine WhatsApp-Gruppe, da wurde über uns hergezogen. Ja, und also mit anderen Worten wurde ermutigt, die Bevölkerung nicht ins Zelt zu kommen. Dann war am ersten Abend der Bürgermeister da. Dieser Mann sagte wörtlich, Wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, würde dieses Zelt nicht da stehen. 3 Abende später war der Bürgermeister wieder da, diesmal einfach privat, also aus eigenem Interesse. Am ersten Abend hat er ein kurzes Grußwort gesagt. Aber er kam 3 Abende später wieder, rein privat. Derselbe Mann sagt hinterher zu mir, vielen Dank für die guten Veranstaltungen, die ihr hier durchführt. Das tut unserem Ort gut. Derselbe Mann. Merkt ihr, da geschieht etwas. Und ihr merkt auch, wie jetzt mein Evangelistenherz in Fahrt kommt. Das ist das, wo ich drin lebe. Und ich kenne ja die ganzen Fragen. Ja, soll eine Predigt nur informieren? Soll sie einfach den Horizont erweitern? Soll eine Predigt Politik und Staat kritisieren? All das sind fremde Geister. Natürlich sollte eine evangelistische Predigt auch Informationen enthalten. Also wir sollten auf das Thema, wozu wir einladen, auch eingehen. Ja, nicht nur damit locken. Aber das Evangelium muss im Zentrum bleiben. Das Evangelium ist unsere Hauptbotschaft, das ist unser Kerngeschäft. Versteht jetzt dieses Wort Geschäft nicht falsch, aber das ist es. Und vor allem muss die Bibel unangefochten bleiben. Sie ist uneingeschränkt, unfehlbares Wort Gottes, und zwar komplett, die ganze Bibel. Und jede Art, nur jeder Ansatz von Bibelkritik, brandgefährlich. Und wenn wir so verkündigen, dann können wir auch tiefenentspannt mit Kritik umgehen, weil doch nicht wir angegriffen werden. Am 4. Juni letztes Jahr ist in einer deutschen Zeitung, die erscheint einmal die Woche, hat eine Auflage von 30.000 Stück, in einem Artikel wird da der Evangelist Karl-Ernst Höflin zitiert. Karl-Ernst Höflin, er übernimmt einfach unreflektiert den Sündenfall als historische Tatsache. Wer heute so etwas tut, der ist barbarisch. Allerdings, und das muss ich diesem Autor zugute halten, ich weiß ganz genau, wo er mich zitiert, ich habe die Predigt online gefunden, er zitiert 3 Sätze komplett von mir, und zwar original, wo zitiert wird, dass wir Menschen von Geburt an Sünder sind, aufgrund der Sünde gehen wir in die Hölle ewig verloren, aber durch Jesus Christus können wir errettet werden, ja, und dann gehören wir zu Gott. Da habe ich erstmal Danke, Herr, gesagt, wann erreiche ich schon mal 30.000 Menschen mit dieser Botschaft? Ja, und ich habe sofort die erste Nacht, ich habe bestens geschlafen, weil es doch nicht gegen mich geht. Also, es ist nicht nur ein Fehler, wenn wir uns nicht zu Jesus bekennen, sondern wir versündigen uns, Vers 3. Also wir sollen immer auf der Hut sein und prüfen. Jetzt möchte ich aber noch eine mögliche Gefahr ansprechen, die mit so einem ständigen Prüfungsprozess verbunden sein kann. Ich sollte alles prüfen, aber das Gute behalten. Ich sollte alles prüfen, aber gleichzeitig selber korrekturbereit bleiben. Und das kann eine Gefahr sein, muss nicht, aber kann, dass wir vor lauter Prüfungseifer, dass wir so einen Prüfungsauftrag sehen, ja, dass wir zum einen nur noch alles schlecht machen, ja, also so kerzengrad wie unsere Gemeinde ist eigentlich kaum noch eine unterwegs, ja, oder eben, dass wir selber uns schon gar nicht mehr irgendwo kritisch hinterfragen. Der Geist Gottes, dass er nicht nur in mir ist, sondern auch lehren darf, dass er mir Dinge aufzeigen darf. Paulus spricht ja nicht umsonst von Erkenntnisfragen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und dieser Vers auch, dass alles zu prüfen ist, aber das Gute zu behalten. Vor 2 Jahren ist unser Sohn, vor 2 Jahren 18, weggezogen zum Studium. Und das ist ja schon spannend, wenn dann ja, dein Sohn das erste Mal sozusagen selbstständig dann lebt. Und er war mit mir natürlich dienstlich in vielen Gemeinden, aber jetzt selber am neuen Ort, neue Gemeinde. Und die ersten Wochen liefen unsere Kommunikationskanäle heiß. Papa, du, der Prediger hat heute das so und so formuliert und die Gemeinde macht das so und so. Ja. Er wollte dann also mein Senf dazu wissen. Und nach einer Weile hat er mir mal gesagt, du, mir ist was aufgegangen. Dieser Vers prüft alles, aber das Gute behaltet. Das ist doch in meiner Hand, worauf mein Fokus liegt. Ja, wenn ich in der Predigt sitze, habe ich den Fokus auf dem Prüfen, Prüfen, Prüfen? Oder freue ich mich über das Gute? Also, an was testen wir die Irrlehrer? Jesus wurde Mensch, Gott wurde in Jesus Mensch. Doch solche Wahrheiten sind der Welt verdeckt. kann einzig vom Geist Gottes uns offenbart werden. Wenn also jemand Jesus nicht als Gott bekennt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sein Geist nicht von Gott ist. Und hier will ich aber noch was erwähnen. Nicht alles sind Irrlehren, was unter Christen verschieden gesehen werden kann. Und ich sage es auch so, verwechseln wir nicht Meinungen mit Evangelium. Nur mal das ganze Thema Corona und Gemeinde Jesu. Ja, Meinungen sind kein Evangelium, das müssen wir mal ganz klar festhalten. Und eben, Erkenntnis ist Stückwerk und ich darf von Gott begnadete Theologen, Bibellehrer kennen. Bin mit ihnen persönlich dicke. Der eine brütet über Gottes Wort eine Erkenntnisfrage, der andere über dieselbe Erkenntnisfrage. Aber sie sehen es nicht gleich. Das ist eben dieses Stückwerk. Und jetzt deswegen nicht den anderen zu verurteilen. Es liegt an dem Bekenntnis über Jesus Christus. Das macht Vers 3 so deutlich. Und jetzt ruft uns Johannes wieder in Erinnerung, der Antichrist wird kommen. Und auch wenn er erst noch auftreten wird, wir erleben schon das antichristliche System teilweise, aber wir haben den Geist der Wahrheit. Und darauf möchten wir uns fokussieren. Ich finde ja Gott wieder so herrlich hier, dass er so verständnisvoll ist. Er weiß, wir Menschen sind so schnell zu verunsichern. Und wir neigen dazu, Angst zu bekommen. Wie schnell bekommen wir doch Angst? Übrigens auch ich, ja. Nicht, dass ihr falsch über mich denkt. Ich bin ein normaler Mensch und ich denke dann manchmal, Mann, warum hast du jetzt dir wieder so eine Angst einjagen lassen? Ja, für nichts und wieder nichts. Und deswegen möchte Gott auch nicht, dass wir jetzt vor Angst kaputt gehen, dass wir nicht in einer Angst leben, ich könnte in falsche Hände geraten oder eine Angst, oh, ihr Lehrer könnten mir schaden. Und diese verständnisvolle, diese liebevolle Zuneigung ist in der Anrede von Vers 4 Kinder. Ja, wir sind doch Kinder Gottes. Und wir haben diesen Geist Gottes, den Geist der Wahrheit in uns. Deswegen haben wir wahrlich keinen Grund, sagt hier die Bibel, Angst zu bekommen, was die Irrlehrer angeht. Und diese Aussage hier gibt uns auch die richtige Haltung, die Stellung gegenüber Irrlehren. Ja, wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir verführt werden. Angst ist ja ein völlig eigenes Thema für sich. Aber nur kurz dazu. Was passiert, wenn wir Angst bekommen? Wie handeln wir, wie reagieren wir bei Angst? Wir gehen immer automatisch in die Defensive. Immer. Defensiv. Wir ziehen uns zurück. In dem Dorf, wo ich aufwuchs, meine ganze Kindheit verbrachte, da gab es so einen bösen Mann. Jedes Kind hatte vor diesem Mann Angst. Ja, und wenn der dir auf dem Gehweg begegnete, da bist du, wupp, aber ganz schnell auf die andere Seite. Ja, das ist typische Reaktion. So ist das. Und das ist nicht gut. Das darf der Teufel nicht schaffen, dass wir jetzt vor lauter Angst vor Irrlehren und Irrlehrer uns zurückziehen. Weil dann kann Gott uns auch nicht mehr gebrauchen. Jesus bewahrt uns. Jetzt darf diese Sicherheit durch den Geist Gottes aber auch nicht so verstanden werden, dass wir mit dem Feuer spielen könnten. Also ich persönlich spiele auch nicht mit Irrlehren. Jetzt komme ich zu so einer Frage, die unter Christen verschieden gesehen werden kann, ohne Problem. Ich für mich habe den Grundsatz, ich gehe in keine Veranstaltung von einer Sekte. Es hat mich wirklich mal gejuckt. In unserem Briefkasten befand sich eine Einladung zu einer Veranstaltung vor den Zeugen Jehovas, zu einem Vortrag mit dem Thema, warum ausgerechnet Jesus? Da ich selber über das Thema predige, es hat mich gejuckt, was sagen die dazu? Ja, aber ich habe es dann doch gelassen. Ja, aber sollte ich jetzt irgendwo hineinkommen, also ich bin dann in so einer Veranstaltung und merke erst dann, wo ich gelandet bin, ja, dann darf ich wissen, ich habe meinen Beschützer in Jesus. Wir als Kinder Gottes, wir haben den Antichristen überwunden, weil wir durch Gott geboren sind. Durch diese Geburt haben wir den Heiligen Geist und er ist größer als der Geist Satans, der in der Welt ist. Natürlich hat der Geist Satans in dieser Welt noch eine gewisse Macht. Gott hat allerdings Allmacht. Aber was uns Gott nicht abnehmen kann, ist, dass wir uns nicht unnötig in Gefahrenzone begeben, ja? Manchmal, es hat ja leider nachgelassen, die Bauernhöfe, aber manchmal komme ich noch auf Bauernhöfe. Und wenn das so ein Aussiedlerhof ist, die haben in der Regel einen Hund. Jetzt bin ich ja ein Typ, ich habe Angst vor Hunden und je kleiner der Hund, desto größer die Angst. Ja. Und bei so Bauernhöfen ist es oft so, dass der Hund an einer Kette ist, die ist 10 Meter, 15 Meter lang. Ja, und da hat der Hund seinen Bewegungsradius. So, und jetzt liegt es an mir, dass ich nicht zu nah daran gehe. Und so ist der Teufel bereits besiegt, aber er hat noch seinen Wirkungsradius, aber dieses endgültig in den Feuersee geworfen werden, das steht noch aus. Und wir dürfen wirklich in Jesus Sieger sein, weil er bereits am Kreuz das Böse und den Teufel besiegt hat. Und jetzt in Vers 5 kommen nochmal die Irrlehrer dran. Sie kommen von diesem Weltsystem, ihr Denken, ihre Theologie, ihr Handeln ist mit der Welt vereinbar. Und das ist der Grund, weshalb sie so reden, wie sie reden und warum sie so gerne in der Welt gehört werden. Und zwar begeistert wird ihnen zugehört. Wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen ihn. Aber wir haben seine Gegenwart und diese Gegenwart gibt Frieden. Ich habe am Dienstag was erlebt, darf es mal menschlich sagen, ohne anzugeben. Nächstes Jahr fahre ich 30 Jahre Auto, ich bin locker über 1 Million Kilometer gefahren. Ich hatte am Dienstag eine Situation, ich war für mich schon schwer verletzt, wenn nicht sogar tot. Zweispurige Autobahn, ich fuhr links und gar nicht sonderlich rasend. Es war eine Stelle, wo LKW-Überholverbot war. Und dann fährt da rechts ein LKW mit 3 großen Traktoren beladen. Meine Vorderschnauze Auto und sein Hinterteil waren 10 Meter vielleicht noch auseinander. Der setzt den Blinker links und in dem Moment sieht er schon raus. Ich bin sowas von in das Bremspedal, das hat elendig gequietscht. Die Reifen haben auch etwas gequalmt. Und dann hast du ja links noch so 50 Zentimeter Asphalt. Bevor die Mittelleitplanke kommt, hast du auch noch einen Grünstreifen. Und das habe ich alles mitgenommen. Ich habe diesen Platz ausgereizt, während ich gleichzeitig voll gebremst habe. Ja, und der hinter mir, der hat super reagiert, einen Warnblinker angemacht und hat erstmal das Ganze noch ferngehalten, den hinteren Verkehr. Der hat mir hinterher per Handsignal signalisiert, dass ich das gut gemacht hätte, aber ich habe sofort Gott gedankt, weil das war nicht meine Reaktion, das war Gott. Aber wisst ihr, was das Komische war? Dir kommt das so lang vor. Das waren vermutlich nur ein paar Sekunden. Aber dieses reicht's mir oder reicht's mir nicht, das kommt dir so lang vor. Und du siehst diese Traktoren und dann siehst du noch, wie die schon auf dich fallen und so. Und ich hatte es innerlich so eine Ruhe und einen Frieden. Das war einmalig. Also ich wünsche mir sowas nicht mehr. Aber diesen Frieden zu erleben, das war wirklich, ja, diese Gegenwart, dass Gott in uns lebt. Und dann haben wir noch den Schlussakkord in Vers 6. Johannes sagt mal wieder markante Worte. Wer Gott erkennt, der hört uns, also die Apostel. Johannes war ein Apostel. Ja, wer von uns könnte so etwas sagen? Und dann wiederholt er das nur umgekehrt und sagt, wer Gott nicht kennt, der hört uns nicht. Also hier haben wir nochmal einen Test, um die Geister zu prüfen. Wer die Lehre der Apostel annimmt, der ist von Gott. Wer die Lehre von uns ablehnt, der ist nicht von Gott. Also das Fazit, damit wir vor Irrlehren und Irrlehren bewahrt bleiben, müssen wir die wahre, die echte Lehre kennen. Deswegen sind wir in der Schrift zu Hause, leben wir in der Bibel. Wenn ich zu Buseinsätzen komme, ja, dann kommen ja die Christen, oh Karl Ernst, am Bus mit Menschen reden, du, das ist nichts für mich. Ich kenne den Hinduismus nicht, den Buddhismus nicht, im Islam kenne ich mich auch nicht aus. Da sage ich, ja wunderbar, dass du das nicht kennst. Denn davon, dann gehe ich mal aus, du kennst das Echte, die Bibel. Ja? Oder du hast vielleicht muslimische Nachbarn, aber es bleibt einfach beim Hallo sagen. Ja, nicht, ja, hoffentlich wollen die nicht mehr von mir, ja, ich fühle mich ja so überfordert und ich bin so unsicher, da mache ich dir mal Mut. Beginne aufrichtig täglich für deine muslimischen Nachbarn zu beten. Dann wirst du merken, wie du verändert wirst. Gebet verändert den Beter. Und deswegen ist dieses eigene Bibelstudium unerlässlich, dass wir in der echten Lehre zu Hause sind. Das Bekenntnis zu Jesus, der Sohn Gottes, ja, die wirklich auch diese Gültigkeit der Bibel, das ist gelebte Liebe, das sind die Kennzeichen eines Lebens aus Gott. Ja, so hoffe ich, dass wir nicht nur Geld unterscheiden und prüfen können. Nehmen wir das wieder ganz neu ernst. Es ist hier ein Auftrag, es ist ein Befehl, wir sollen die Geister prüfen. Und beten wir um diese Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir auf der einen Seite diesen Pharisäer-Christen nicht auf den Leim gehen, die oft noch viel biblischer als die Bibel sein wollen, ja? Unsere Tochter 18 kommt kürzlich nach Hause, war irgendwo. Oh Papa, in der Gemeinde wurde ich ganz schräg angeguckt, weil ich keine Elberfelder hatte. Ja? Dass wir denen nicht auf den Leim gehen und gleichzeitig aber auch unseren liberalen Zeitgenossen nicht verfallen. Und ich habe mit Absicht diesen Begriff vertraut gewählt. Mit dem guten und richtigen Vertrautsein. Es geht gar nicht um mehr Wissen, dass ich noch mehr Wissen brauche. Das Wort vertraut spricht doch von Beziehung. Leben wir einfach lebendig, aktiv unsere Beziehung mit Gott, die wir durch Jesus haben. Und dann sind wir bewahrt, dann bleiben wir bewahrt und wir können unterscheiden. Wir haben den Beschützer in unserem Vater im Himmel und durch seinen Geist. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dein Wort und du klammerst auch ja, etwas vielleicht unbequeme Themen, die klammerst du nicht aus, Herr. Und so danke ich dir, dass wir deinen Geist haben und Herr, ich bete darum, dass wir ganz neu auch, ja, mit deiner Hilfe die Geister unterscheiden, sie prüfen, Herr. Wir beten aber gleichzeitig dafür, dass wir jetzt nicht in einer falschen Unsicherheit, in einer unbegründeten Angst leben, Herr, sondern mit dir fröhlich unterwegs sind. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, das unfehlbar ist, Gottes Wort, uneingeschränkt. Herr, und wir danken dir, dass wir daran auch die Meschnur haben, wo du uns Orientierung gibst für unser Leben, für unser Handeln. Danke, Herr, ja, dass du uns leitest in unserem Leben. Amen.